Meine Damen und Herren, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkei. Aus Ankara begrüßt Sie Hakan Ören. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.270 kHz sowie unsere Abendsendung im 49-Meter-Band auf 5.945 kHz. In unserer heutigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Wiederholung der Sendereien Unser Briefkasten und Dossier Analyse. Wenn dann noch Zeit bleibt, bringen wir türkische Musik. Nachrichten. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat am Rande des G20-Gipfels in Johannesburg eine intensive diplomatische Agenda geführt, die sowohl Türkei als auch regionale Entwicklungen in den Vordergrund gestellt hat. Im Rahmen des Gipfels traf Staatspräsident Erdogan den äthiopischen Premierminister Abiy Ahmed Ali. Das Treffen im Johannesburg Expo Center fand unter Ausschluss der Presse statt. Laut der Kommunikationsdirektion des Staatspräsidiums wurden während des Gesprächs die bilateralen Beziehungen zwischen Türkei und Äthiopien sowie regionale und globale Themen erörtert. Erdogan betonte, dass Türkei daran arbeite, die Beziehungen zu Äthiopien insbesondere im Handelsbereich weiter auszubauen und zeigte sich überzeugt, dass die Zusammenarbeit durch neue Schritte weiter vertieft werden könne. Erdogan hob außerdem die Bedeutung der in der Ankara-Deklaration geschaffenen Verständigungsgrundlage zwischen Äthiopien und Somalia hervor und erklärte, man hoffe, dass diese Einigung als positives Beispiel für die Lösung weiterer regionaler Probleme dienen werde. Staatspräsident Erdogan traf zudem den kanadischen Premierminister Mark Joseph Carney. Auch dieses Gespräch fand unter Ausschluss der Presse statt. Bei dem Treffen wurden neben den bilateralen Beziehungen auch regionale und globale Themen bewertet. Erdogan erklärte, dass Türkei und Kanada daran arbeiten, ihre Zusammenarbeit in allen Bereichen auszubauen und verwies auf das gemeinsame Bestreben, die Beziehungen in den Bereichen Handel, Energie, Technologie und Luftverkehr weiter zu vertiefen. Als zwei verbündete Staaten wolle man auch die Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie weiter ausbauen, so Erdogan. Der Staatspräsident betonte, dass die jüngst gewonnene Dynamik in diesem Bereich die beiderseitigen Interessen entspreche und weiter gestärkt werden sollte. Zu Erdogans weiteren Gesprächen am Rande des Gipfels zählten Treffen mit der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, Brasiliens Staatspräsident Luiz Inácio Lula da Silva sowie Angolas Staatspräsident João Lucerno. Nach Angaben der Regierung in Gaza hat die israelische Armee seit Inkrafttreten der Waffenruhe am 10. Oktober 497 Verstöße begangen. Bei diesen Verstößen seien 342 Palästinenser getötet worden. Allein am Samstag kamen demnach bei 27 israelischen Angriffen 24 Menschen ums Leben, 87 weitere wurden verletzt. Seit Beginn der Vereinbarung wurden insgesamt 342 Tote, 875 Verletzte und 35 Festnahmen registriert. Die Verstöße umfassten 142 Fälle direkten Feuers auf Zivilisten, Häuser und Zeltlager, 21 Infiltrationsversuche über die provisorische gelbe Linie, 228 Boden-, Luft- und Artillerieangriffe sowie die Sprengung von etwa 100 Gebäuden und zivilen Einrichtungen. Diese Angriffe spiegelten Israels Beharren wider, die Waffenruhe zu verletzen und erzeugten ein blutiges Bild, das Sicherheit und Stabilität im Gazastreifen gefährden. Es wurde betont, dass die Verstöße schwere Verletzungen des internationalen humanitären Rechts und der Genfer Konvention darstellen. Die Regierung in Gaza erklärte, Israel trage die volle Verantwortung für die humanitären und sicherheitsbezogenen Folgen dieser Verstöße und warnte, dass die Fortsetzung der Angriffe auf internationalen Bemühungen zunichte machen werde. In der Erklärung wurde US-Präsident Donald Trump die Vermittlerstaaten, die Garantiemächte der Vereinbarung sowie der UN-Sicherheitsrat zu dringendem Handeln aufgerufen, um Israel zur Einhaltung der Waffenruhe zu zwingen. Die Regierung in Gaza betonte, dass die anhaltenden Verstöße die Stabilität gefährden und internationaler Druck das einzige Mittel sei, Israel zur Einhaltung des Völkerrechts zu bewegen. Trotz der seit dem 10. Oktober geltenden Waffenruhe haben die israelischen Angriffe, die am 8. Oktober 2023 begonnen hatten, im Gazastreifen mehr als 69.000 Palästinenser getötet und über 170.000 weitere verletzt.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
US-Außenminister Marco Rubio zufolge ist der 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Angriffskrieges gegen die Ukraine von den USA ausgearbeitet worden. In einem Post auf der Plattform X betonte Rubio das noch einmal und wies damit Vorwürfe von US-Senatoren zurück, die das bezweifeln. Der Vorschlag diene als solide Grundlage für die laufenden Verhandlungen, schrieb Rubio. Er basiere auf Anregungen der russischen Seite sowie auf früheren und laufenden Beiträgen der Ukraine. Wie US-Außenminister Rubio und die gesamte US-Regierung immer wieder betont haben, wurde dieser Plan von den USA verfasst mit Beiträgen von sowohl Russen wie Ukrainern, erklärte Außenamtssprecher Tommy Pigott. Rubio ist aktuell auf dem Weg nach Genf, um dort mit Europäern über den Plan zu sprechen, der in bisher bekannter Verfassung vor allem Moskau entgegenkommt. Trotz mehr als 19-stündiger Verlängerung hat sich die Weltklimakonferenz in Brasilien nicht darauf einigen können, einen verbindlichen Plan für die Abkehr von den fossilen Energieträgern Öl, Kohle und Gas zu erarbeiten. Die etwa 200 Länder vereinbarten in Belém lediglich eine freiwillige Initiative, um die Klimaschutzanstrengungen der Staaten zu beschleunigen. Im Abschlussdokument ist nicht die Rede von fossilen Energieträgern, auch Öl, Kohle und Gas werden nicht explizit genannt, außer im Begriff Treibhausgase. Beschlossen wurde zudem, dass reiche Staaten ihre Klimahilfen an ärmere Länder zur Anpassung an die Folgen der Erderhitzung deutlich erhöhen. Konkret ist von einer Verdreifachung bis 2035 die Rede. Die Abschlusserklärung hatte sich verzögert, weil ein breites Bündnis aus rund 80 Staaten einen Plan für den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas gefordert hatte. Die Länder konnten sich aber nicht gegen Ölstaaten wie Saudi-Arabien durchsetzen. Beschlüsse der UN-Klimakonferenz müssen im Kongress gefasst werden. In Brasilien ist der unter Hausarrest stehende Ex-Präsident Jair Bolsonaro in Haft genommen worden. Auf Anweisung des obersten Gerichtshofs wurde der 70-Jährige vom Hausarrest ins Gefängnis verlegt. Auch sein Anwalt bestätigte die Inhaftierung laut Nachrichtenagentur Reuters. Zuvor habe Bolsonaro versucht, eine elektronische Fußfessel aufzubrechen, um an einer geplanten Demonstration seiner Anhänger teilzunehmen. Erst am Freitag hatte Bolsonaros Sohn, Senator Flavio Bolsonaro, zu einer nächtlichen Mahnwache vor dem Haus seines Vaters aufgerufen. Die Bundespolizei stufte dem G1-Bericht zufolge den geplanten Aufzug von Anhängern Bolsonaros als Risiko für die Teilnehmer als auch für Einsatzkräfte hin. Bolsonaro war im September zu 27 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt worden. Ihm wird ein Angriff auf die Demokratie und ein geplanter Putsch nach seiner Wahlniederlage 2022 vorgeworfen. Bolsonaro hat Berufung dagegen eingelegt. In den Niederlanden ist der Flugverkehr am Flughafen Eindhoven aufgrund von Drohnensichtungen ausgesetzt worden. Sowohl der militärische als auch der zivile Flugbetrieb seien eingestellt worden, teilte Verteidigungsminister Ruben Brekelsmans am Samstagabend auf der Plattform X mit. Ausrüstung zur Drohnenabwehr sei einsatzbereit und die Untersuchung laufe. Zur Herkunft der Drohnen machte das Ministerium keine Angaben. Der Flughafen Eindhoven im Süden der Niederlande ist gemessen am Passagieraufkommen der zweitgrößte nach Amsterdam Schiphol. Im September drangen mehr als 20 russische Drohnen in den polnischen Luftraum ein. Drei russische Militärjets verletzten 12 Minuten lang den Luftraum Estlands. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete die Vorfälle als hybride Kriegsführung. Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkiers hörten Sie die Nachrichten.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiers mit Ihnen. Unser Briefkasten. Liebe Freunde der Stimme Türkiyes in nah und fern, mit einem herzlichen Merhaba und Hallo heiße ich Sie alle herzlich willkommen zur Briefkastensendung. Zweimal herzlich, doppelt hält besser. Am Mikrofon begrüßt Sie Ufuk Geçim. Liebe Freunde, ich hoffe, Ihnen allen geht es gut und auch der Empfang ist störungsfrei. Das Wetter in Ankara, es wird weiterhin kühler. Heute ist es bedeckt bei 16 Grad Celsius. Nachts fällt die Temperatur auf 5 Grad Celsius zurück. Die Tageshöchsttemperaturen liegen in der Woche zwischen 16 und 9 Grad Celsius. Nachts liegen die Temperaturen zwischen 5 und minus 1 Grad Celsius. Hoffentlich haben Sie schönes Herbstwetter mit viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen, liebe Freunde. Ja, und wo öffnen wir unseren Briefkasten? Heute in Stuttgart mit unserem lieben Freund Manfred Korn. Wir trinken unseren Tee oder Kaffee mit ihm. Ich bringe Atschma mit, lieber Manfred. Dieses Gebäck mag nämlich der liebe Manfred sehr und ich hoffe, es schmeckt uns allen. Der liebe Manfred schreibt uns die folgenden Zeilen, liebe Freunde. Liebe Ufuk, Merhaba. Vielen Dank für das Verlesen und Kommentieren meiner Zuschriften in den letzten beiden Briefkastensendungen. Ich bewundere dich immer, wie du heikle Themen behandelst und es doch hinbekommst, zwischen den Zeilen zu antworten. Je nach Umfeld ist das, wie man sieht, schwierig und erfordert Erfahrung, Professionalität und Cleverness. Dieses Wort finde ich besonders passend. Viele wissen gar nicht, was sie an gutem Journalismus haben und dass er unbedingt erhalten werden muss. Zur Geschichte des Rundfunks hier in Österreich gibt es zwei Sendungen, die du dir anschauen kannst. Rundfunkgeschichte in Österreich, https://nrodl.zdf-a.akamaihd.net/dach/3satz/25/10/25/01/21 Bild und Ton DOG GESC. Mit diesen Links können die MP4-Dateien geladen werden, die guten alten Zeiten und Höhepunkte des Rundfunks, aber auch die Pläne zur Weiterentwicklung sind hier zu finden. Leider hat der ORF ja seine Kurzwellen- und Auslandsrundfunksendungen mit der Sprengung von Moosbrunn als nicht mehr modern eingestuft. Nun haben wir erfahren, dass die Deutsche Welle sich von den letzten Kurzwellensendungen verabschiedet. Deutsche Welle gibt Kurzwelle offenbar komplett auf. Die Deutsche Welle strahlt nur noch wenige lineare Hörfunkprogramme aus. Zudem werden die Sendungen mittlerweile fast ausschließlich über Satellit und via Internet ausgestrahlt, wie ein Blick in den Sendeplan des Deutschen Auslandsdienstes für das Winterhalbjahr 2025/26 zeigt. Nur noch zwei arabischsprachige Sendungen laufen den Angaben zufolge auf Kurzwelle und das laut Fußnote nur noch bis zum 31. Dezember 2025. Demnach geht die Ära des Kurzwellenrundfunks für die Deutsche Welle offenbar zum Jahreswechsel zu Ende. www.dw.com. Ein Kommentar erübrigt sich hier, oder? Den Namen sollte die Deutsche Welle möglichst schnell auch ändern, denn wo bitte sind hier noch Wellen? Wie wäre es mit deutscher Quelle? Dein Manfred.
PS, demnächst gehe ich zum ARD-Hörspieltag in Karlsruhe, auf dem sich die Gemeinde der Hörspielproduzenten mit der Hörergemeinde trifft. Hörspiele als Spielfilme des Rundfunks erleben einen regelrechten Boom, nachdem es Zeiten gab, in denen die Sender die Hörspiele vernachlässigt hatten. 6. bis 9. November im ZKM Karlsruhe ARD Hörspieltage. Hörspiel trifft Zukunft. https://www.swr.de/swrkultur/hörspiel/ard-hörspieltage/index.html. Vielleicht interessiert das noch mehr Hobbykollegen. Mit freundlichem Gruß 73 und 42 Heuschtjakal und Manfred Korn. Lieber Manfred Korn, die beiden Links konnte ich nicht öffnen. Statt der Seite ist zu lesen Access Denied. Ich glaube, diese Seiten werden blockiert. Lieber Manfred, liebe Freunde, dass die Deutsche Welle auf die Kurzwelle ganz verzichtet, kann ich wirklich nicht verstehen. Dass die Kurzwelle weiterhin bestehen muss, dass die Kurzwelle weiterhin als Informationsquelle sehr bedeutend ist, steht doch auf der Hand. Das hat der Ukraine-Krieg bewiesen. Das haben die negativen Entwicklungen in afrikanischen Staaten bewiesen. Nun gut, das wissen ja die Menschen auf Chefetagen viel besser als Kurzwellenhörer und Kurzwellenmoderatoren, oder? Ihr Argument ist immer, Kurzwelle ist teuer oder es gibt nicht mehr so viele Kurzwellenhörer. Lieber Manfred, leider konnte ich deinen Hinweis auf die ZKM Karlsruhe ARD Hörspieltage Hörspiel trifft Zukunft nicht rechtzeitig durchgeben. Bitte sei mir nicht böse, aber auf der genannten Seite kann man viele Informationen zu den Hörspieltagen finden. Das ist wirklich etwas Tolles. Sowohl Erwachsene als auch Kinder können etwas Interessantes für sich finden. Ich hätte mir gerne das Hörspiel Orson Welles und Der Krieg der Welten angehört. Das hatte ich mir schon mal vor vielen, vielen Jahren angehört und auch einen Spielfilm darüber mir angesehen. Sehr interessant, liebe Freunde. Was war dein Lieblingsthema, lieber Manfred? Vielleicht schreibst du uns darüber. Dann hätten wir weniger von diesen Hörspieltagen verpasst. Vielen Dank für den Kaffee und Tee. Und hat dir Atschma auch geschmeckt? Mir auf jeden Fall bei dieser schönen Unterhaltung mit dir. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Stuttgart und bleib gesund, lieber Manfred Korn. Meine lieben Freunde, unsere nächste Station ist heute Dänemark, besser gesagt Hede Husene. Hier wartet unser lieber Freund Hans-Werner Lollicke auf uns. Er schreibt uns, liebe Redaktion am TRT Deutsch, warme Herbstgrüßen aus Dänemark. Heute habe ich euer Programm gehört und möchte sofort meine monatliche Bericht schreiben, sodass es nicht in Vergessen geraten. Wir erleben eine sehr milde Herbst, fast ein bisschen unnatürlich. Für Menschen und Natur wäre Schnee und Frost im Winter viel besser als nur grau und warm. Vor 2 Wochen haben wir 3 schöne Tage in Südschweden erlebt. Eine Brücke verbindet uns und es ist nur 100 Kilometer von Hause aus. Mit Sprache verstehen wir uns ziemlich gut, auch weil die TV-Sendern greifen über die Grenzen aus. So fast wie in Süddänemark, wo man TV aus Deutschland gucken kann. Mit Sprache ist Deutsch doch nicht ganz verstehbar, da muss man mehr lernen. In die dänische Schulen ist Deutsch nicht mehr obligatorisch. Englisch ist nun ganz Hauptsprache. Unser 7 Enkelkinder hat doch fast alle Deutsch dazu gelernt, welche wir befürworten, weil Deutschland ist unser großer Nachbar. Auch für mich ist Deutsch nur meine 2. Fremdsprache, aber für jeden neue Sprache öffnen sich eine ganz neue Welt. Danke für QSL, hier kommt mein Empfangsbericht für November. Seid behütet und froh, euer Hans-Werner Lollicke. PS, die ersten 10 Minuten waren beim Sender sehr viel Unruhe. Empfangsbericht TRT Deutsch, Datum 6. November, 12.30 Uhr UTC, Simpo 34333, Radio Kordosen DX286 mit Stabantenne. Lieber Hans-Werner Lollicke, vielen Dank für Ihren Empfangsbericht, den wir mit unserer November-QSL-Karte bestätigen. Sie haben recht, obwohl es in Ankara kühler geworden ist, erleben auch wir einen milden Herbst. Sowohl für die Menschen als auch für die Flora und Fauna sind diese für diese Jahreszeit zu milden Temperaturen doch nicht gut. Wir brauchen Kälte, genauso wie die Wärme. Gut, ein grauer Himmel ist nicht so schön wie ein blauer Himmel mit Sonnenschein, aber auch das brauchen wir, genauso wie den Regen und den Schnee. Das ist so wie ein Mensch, der ständig verärgert ist oder der ständig schreit oder schimpft oder der ständig weint oder ständig lacht, obwohl die Lage traurig ist. Lieber Hans-Werner Lulleke, es freut mich, dass Sie angenehme Tage in Südschweden verbringen konnten. Nur 100 Kilometer und man ist in einem anderen Land. Dagegen ist Sylt ein großes Land. Die Entfernung zwischen dem weitesten Punkt im Westen und dem weitesten Punkt im Osten beträgt 1650 Kilometer. Lieber Hans-Werner Lulleke, ich finde es wirklich sehr toll, dass Sie unsere deutschsprachigen Sendungen empfangen und uns in deutscher Sprache schreiben. Ebenso finde ich es toll, dass Ihre Kinder und auch Enkelkinder Deutsch gelernt haben und sprechen. Liebe Grüße von mir an Ihre Kinder und Ihre Enkelkinder. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Hedehusen in Dänemark und bleiben Sie gesund, lieber Hans-Werner Lulleke. Liebe Freunde, wir besuchen heute auch unseren lieben Freund Andreas Niederdeppe in Heiligenhaus. Unser lieber Freund schreibt uns, liebe Ufuknesi Hegetsche, zunächst einmal Dankeschön für das freundliche Du, das ich sehr gerne annehme und schätze. Es ist doch eine kleine Überraschung für uns, dass die Quitten in Türkei so bekannt sind. Bei uns ist dieses Obst noch nicht so populär. Ich bin auch beeindruckt vom großartigen Garten deiner lieben Schwester. Ist es die ältere oder jüngere Schwester? Für mich ist der Garten im Sommer ein echter Rückzugsort von der Arbeit, der Politik und dem Konsum. Wir pflanzen Salat und Sesamblätter an. Kürbis blüht zwar, aber der wird bei der kalten Witterung leider nicht reif. Meine ehemalige Kollegin Gül Karaoğlu erzählte mir immer, wie gut die Tomaten in Izmir schmecken, im Vergleich zu Deutschland, Belgien, Niederlande, die lediglich wie Wasser schmecken würden. Nun aber gleich eine Hörerfrage, falls das Thema nicht bereits behandelt wurde. Wie ist die Du-Sie-Form in der türkischen Sprache geregelt und hat sich hier ein Wandel vollzogen? Bei mir in der Firma wurde vor 25 Jahren das Sie vorgegeben, um externe Besucher und Gäste nicht auszuschließen, wenn die Angestellten sich duzen und mit dem Vornamen ansprechen. Nach Corona wurde das Du quasi vorgegeben, also exakt das Gegenteil. Und wir durften lernen. Es gibt ein sogenanntes Business-Du. Man duzt den Chef und sogar den Vorstand, ist jedoch nicht befreundet. Zum Abschluss darf ich noch anmerken, dass wir auf unsere Tochter etwas stolz sind, die in Südkorea bei KBS World Radio ein Interview gab. Medizinisches Praktikum in Korea, Hanna Niederdeppe, KBS World German. Vielleicht findet das Interview auch dein Interesse. Herzliche Grüße aus Heiligenhaus und bis bald. Bitte achte im Herbst mit der gesamten Familie auf die Gesundheit. Andreas Niederdeppe und Familie. Lieber Andreas Niederdeppe und Familie, vielen Dank für diesen netten Brief. Ich habe mich sehr gefreut, Post von dir zu erhalten. Es geht weiter mit Fragen und Antworten zu Garten und Obst und Gemüse. Darüber freue ich mich sehr. Ja, der Garten meiner Schwester, sie ist übrigens jünger als ich, ich bin die Älteste, sieht gut aus mit den Obstbäumen und auch Rosen und anderen Blüten. Wirklich schön. In der türkischen Kultur, jetzt zu deiner zweiten Frage, duzt man sich entweder oder sieht sich? Die Chefs, egal ob sie jünger sind als wir, werden gesiezt. Auch wenn wir mit dem Funktionär privat befreundet sind, wird sie oder er vor anderen Kollegen natürlich gesiezt. Kollegen werden geduzt. In alten deutschsprachigen Filmen sieht man ja, dass Menschen, die seit Jahren Nachbarn sind, sich weiterhin mit Frau und Herr ansprechen. Das war früher bei uns auch so. Junge Menschen duzen sich sofort, sie duzen auch uns, die Älteren. Das ist okay für mich, aber. Lieber Andreas, vielen Dank auf den Hinweis zum Interview mit Hanna Niederdeppe bei KBS World Radio Korea. Ich habe mir das Interview natürlich angehört und auch andere Interviews. Wer dieses interessante Interview sich anhören will, Sie finden das Interview unter der Rubrik Sofern so nah bei KBS World Radio. Ich nehme an, dass das medizinische Praktikum von der lieben Hanna bereits vorbei ist. Sie ist übrigens eine sehr, sehr schöne junge Frau und sie wieder zu Hause bei ihren Eltern ist. Das ist auch eine interessante Erfahrung für mich, denn in den 1990er Jahren habe ich an einem Kurs der Deutschen Welle zu aktuellen Programmen und Nachrichten teilgenommen und unter den Teilnehmern war auch Frau Hereon Han von der deutschen Redaktion von KBS World Radio. Wir haben uns damals sehr gut mit ihr verstanden und haben uns auch lange geschrieben dann. Aber dann mit der Zeit ging der Kontakt irgendwie verloren. Ich habe jedoch immer wieder versucht, bei KBS World Radio Heye Ron Han zu finden. Dann habe ich erfahren, dass sie zur Inlandsredaktion Koreanisch gewechselt ist. Ich hatte vor ein paar Jahren dann auch ein Interview mit Frau Anne Stern Kur geführt und hatte sie gefragt, sogar auch gebeten, ob sie Heye Ron Han kennt und wenn ja, mir doch zu helfen, sie zu finden. Sie versprach es mir, aber davon wurde nichts, leider. Ich wünsche deiner lieben Tochter Hannah weiterhin viel Erfolg, dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Heiligenhaus und bleib gesund, lieber Andreas Niederdeppe. Liebe Freunde der deutschen Redaktion, heute besuchen wir auch unseren lieben Freund Dr. Daniel Winkelmann in Heldburg. Unser lieber Freund schreibt uns: Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Dr. Ufuk Getchem, hallo Ufuk. Vielen Dank für eure Sendungen und wie eben gehört fürs Vorlesen meiner ersten gereimten Zeilen an euch. Die angefügten Gedichte hättest du auch gerne vorlesen dürfen, hätte ich sie sonst geschickt, aber entscheide du. Übrigens, mir hat dein Gedicht zu den Jahreszeiten gut gefallen. Mach weiter damit. Bei mir hat die Wirkung des Musenkusses schon wieder nachgelassen, kaum noch Reime, die im Kopfe kreisen und in die Welt der Zeilen wollen. Nun noch einmal vielen Dank an TRT. Gestern habe ich bis heute früh die Live-Berichterstattung zur Sumut-Flottille auf TRT World verfolgt. Das hat nach meinem Kenntnisstand nur noch Telesur in quasi live übertragen. Die Seeblockade des Gazastreifens durch Israels anhand der Extrapolation nationalen israelischen Rechtes und internationales Territorium, in diesem Fall internationale Gewässer, stellt einen klaren Rechtsbruch internationalen Rechtes dar. Das Aufbringen, Entern und Beschlagnahme oder Versenkung fremder Schiffe in diesen internationalen Gewässern ist ein klarer Fall von Piraterie. Das Stören der marinen Funkkommunikation dieser Schiffe stellt einen gefährlichen Eingriff in die internationale Telekommunikation dar. In diesem Zusammenhang wünschte ich mir, dass die Bundesstaatsanwaltschaft die Beteiligung der aktuellen und früherer deutschen Bundesregierungen in Hinblick auf die Beteiligung und oder Beihilfe zur Piraterie durch die Lieferung von militärischem Gerät wie Fregatten, Korvetten, U-Booten, aber auch von Kommunikationstechnik und anderem Dual-Use-Equipment prüft. Gleiches gilt natürlich auch für die Beteiligung oder Beihilfe zum Völkermord an den Palästinensern. Aber da können wir wohl lange drauf warten. Dafür dürfen derzeit wohl zwei Ukrainer befürchten, für eine NATO-Operation verantwortlich gemacht zu werden, die im Grunde Joe Biden und William Burns zu verantworten hätten. Die Indizienlage zu diesem Thema Nord Stream-Sprengungen wurde von Professor Dr. Hans Benjamin Braun, dem Nuklearexperten der Schweiz, zusammengetragen und können unter www.physical-forensics.ch eingesehen werden. Die Enthüllungen von Seymour Hersh erklären den Rest und die Verweigerung der letzten Bundesregierung dazu, den gesamten Wissensstand auf Anfrage der Linken offenzulegen, indizieren die Komplizenschaft. Als Geologe mit einer universitären Sprengstoffausbildung möchte ich nur anfügen, dass sie mit konventionellem Sprengstoff keinen Bums der Stärke 4 auf der Richterskala erzeugen können. Selbst die größte nicht-atomare Explosion im Hafen von Beirut, die ebenfalls noch nicht den eigentlichen Tätern zugeordnet wurde, hat das nicht geschafft. Mal sehen, morgen ist mal wieder 3. Oktober, ein Grund zum Trinken, so oder so. Soweit zu meinem heutigen Beitrag. Irgendwie wirkt gereimter Inhalt immer leichter. Also, sorry für die schwermütigen Zeilen, da werde ich mich gleich beeilen und mit Hypericum probieren, die eigene Laune aufzupolieren. Dann liebe Grüße und ich schwöre, beim nächsten Mal gibt's Leichters von mir. Bin ich doch froh, dass es euch gibt, eine schöne Stimme, die im Äther fliegt und sanft sich in die Empfänger legt und das eine oder andere bewegt. Die Sonne scheint, der Himmel lacht, ein Kindlein weint. Wer hätte das gedacht? Vergebt den Reim, der oben steht, er bleibt halt noch recht Bude, es grüßt der Kurzwellenpoet aus seiner fernen Bude. Beste Grüße, Daniel. Lieber Daniel Winkelmann, vielen Dank für deine 16 Empfangsberichte zu unseren Sendungen in englischer und spanischer und deutscher Sprache natürlich. Es freut mich sehr, dass mein Gedicht dir gefallen hat. Deine Gedichte sind auch schön. Wir sind ja keine Dichter, aber mir macht es großen Spaß, das zu versuchen. Ich werde es sogar nicht mal wagen, meine Zeilen als ein Gedicht zu bezeichnen. Nein, auf keinen Fall. Ich hoffe doch sehr, dass dein Gedicht unseren Freunden gefallen hat. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Heldburg und bleib gesund, lieber Dr. Daniel Winkelmann. Liebe Freunde der deutschen Redaktion, nach einer für uns langen Pause hat uns diese Woche auch unser lieber Freund Karl-Heinz Bratmüller aus Bad Eilsen geschrieben. Sehr geehrte deutsche Redaktion von Stimme Türkiye, sehr geehrte Frau Getschem, anbei ein kleines Video, das die Empfangssituation der Abendsendung nach Frequenzwechsel auf Sendeperiode B25 auf 5945 kHz aufzeigt. Das Signal ist sehr stark. Ein kleiner Schönheitsfehler ist das Rauschen, das von der DRM-Ausstrahlung von Radio Rumänien auf 5955 kHz ab etwa 18.58 Uhr UTC herrührt. Habe einmal versucht, beide Sender zu empfangen. Leider ist hier die Bitfehlerrate vom Sender Saftika so stark, dass nur sporadisch das Programm in Italienisch durchkommt. Einen Digitalsender mit nur 30 Kilowatt in 10 Kilohertz Abstand zu einem AM-Sender mit 300 Kilowatt zu empfangen, stellt schon eine gewisse Herausforderung dar. Leider sind die Würfel bei der letzten HFCC-Konferenz im August in Prag, die für die Frequenzzuweisung zuständig ist, etwas ungünstig gefallen. Hörer von Stimme Türkiye sollten also wissen, was das mysteriöse Rauschen ist. Es ist nicht ihr Empfangsgerät bei Stellung Bandbreite breit. Es sind auch keine atmosphärischen Störungen. Also gehört die Bewertung nicht in die SIMPO-Kategorie N wie Noise, sondern in die Kategorie I wie Interferenz. In dem Fall also Adjacent Channel Interference. Die Spektrummaske vom Sender Saftika sieht aber im Spektrumanalysator normgerecht aus. Viele Grüße, Ihr Karl-Heinz Bratmüller. Hier der nicht gelistete Link nach YouTube, https://www.youtube.com/watch. Viel Spaß. Und dann kam ein weiterer Brief von unserem lieben Freund Karl-Heinz Bratmüller an uns. Sehr geehrte deutsche Redaktion von Stimme Türkiye, sehr geehrte Frau Getschem, an bei der Empfangsbericht vom 7. November 2025. Dabei möchte ich etwas genauer auf die bereits angeschnittene Frage der Frequenzwahl und der damit eventuell verbundenen Beeinträchtigungen eingehen. Bei Verwendung geeigneter Empfangsgeräte sind keinerlei gegenseitige Beeinflussungen von Sender Emiler auf 5945 kHz und dem Sender Saftika Radio Rumänien auf 5955 kHz in DRM bemerkt worden. Auch die Spektrogramme zeigen scharf abgegrenzte Spektrummasken. Also kann ich das italienische Programm von Radio Rumänien und das deutschsprachige Programm von TRT einwandfrei aufnehmen. Was mir bei der Spektrumanalyse zufällig aufgefallen ist, dass eine Station auf 5964 kHz mit ihrem unteren Seitenband in das Spektrum von Radio Rumänien je nach Modulationsinhalt hineinragen kann und dann Störungen verursacht. Diese unbekannte Station auf 5964 kHz sendet ein Programm, das sich so anhört wie Farsi. Korrekt wäre die Frequenz 5965 kHz. Die neuerliche Aufnahme habe ich mit dem Kiwi SDR im lokalen Modus mit der etwas besseren Langdraht-Außenantenne gemacht. Fazit, man sollte bezüglich der Beurteilung von Empfangssituationen vorsichtiger sein. Was mit Zimmerantennenempfang nicht oder nur schlecht möglich ist, ändert sich sehr schnell bei Verwendung von etwas besseren Geräten und Antennen. Kurzwellenempfang ist nun einmal mit etwas Aufwand verbunden. Viel Spaß mit den Audioaufnahmen und den Bildschirmausdrucken der Spektrumanalyse. Mit herzlichen Grüßen, Karl-Heinz Bratmüller. PS, würde mich über eine QSL-Karte freuen. Lieber Karl-Heinz Bratmüller, ich habe mich sehr gefreut, nach einer Unterbrechung wieder Post von Ihnen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre detaillierte Empfangsbeobachtung mit Audioaufnahmen und den Bildschirmausdrucken der Spektrumanalyse. Ihre Empfangsbeobachtung wird mit einer schönen QSL-Karte bestätigt. Ich hoffe, das Motiv gefällt Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Bad Eilsen und bleiben Sie gesund, lieber Karl-Heinz Bratmüller. Thank you. Liebe Hörerfamilie der deutschen Redaktion, jetzt geht es ganz schnell nach Gera zu unserem lieben Freund Michael Lindner weiter. Unser lieber Freund hat uns wieder interessante Informationen geschickt. Liebe Ufuk, schreibt er, heute ausnahmsweise wieder mal ein Brief als Mail mit zwei PDF-Anhängen. Hoffe, dass ich dir damit eine kleine Freude bereiten kann. Gleichzeitig mein Einverständnis, dass du alles in der Sendung verwenden kannst. Schönen Sonntag und eine erfolgreiche Woche wünscht dir vom ganzen Herzen aus Gera Michael. Liebe Hörerfamilie, liebe Dampflokomotiven-Freunde, Kurzwellenfreunde, und jetzt kommt sein wegen Zeitmangel von mir gekürzter Beitrag zum Tag der Schiene. Viel Spaß Ihnen allen. Am bundesweiten Tag der Schiene vom 19. bis 21. September 2025 gab es die Gelegenheit, hinter die Kulissen der Bahnbetriebe zu schauen, in verschiedene Berufe reinzuschnuppern oder einfach mal den Bahnhof vor der eigenen Haustür ganz neu kennenzulernen. Der Tag der Schiene wird jährlich im September im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche gefeiert. Dieses Jahr steht dieses große Event unter einem ganz besonderen Stern, 200 Jahre Eisenbahn in Europa. Erinnern wir uns, am 27. September 1825 fuhr die erste Eisenbahn der Welt zwischen Stockton und Darlington in England. Mit dieser Fahrt begann ein neues Zeitalter, der Beginn der modernen Mobilität. Die europäischen Staaten rückten wirtschaftlich näher zusammen, später auch im Bereich des Tourismus. Diese technische Innovation markierte einen gewaltigen Meilenstein und wurde zum Motor der industriellen Entwicklung. So fanden am dritten Wochenende im September 2025 viele themenbezogene Veranstaltungen verschiedener Verkehrsverbünde statt. Auch meine Heimatstadt Gera beteiligte sich daran. Austragungsort war der Hauptbahnhof und das gesamte dazugehörige Gelände. Begrüßt wurde man von Dixieland-Musik, sodass gleich die richtig gute Stimmung garantiert war. Ziel war es natürlich auch, die junge Generation gezielt für Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten in der Eisenbahnbranche zu interessieren. Der bereitgestellte Fahrsimulator hatte deshalb auch riesigen Zuspruch. Die Kinder und Jugendlichen standen Schlange. Weitere spannende und interessante Anziehungspunkte waren Mitfahrgelegenheiten auf einer historischen BR-41 Dampflokomotive, eine schwere und große Güterzuglokomotive, die zwischen 1936 und 1941 gebaut wurde. Nicht ganz so spektakulär waren Mitfahrten im Regio Shuttle, wobei man den Triebwagen unter Aufsicht selber fahren konnte. Wer es etwas kleiner bevorzugte, konnte mit einer 5-Zoll-Dampfeisenbahn oder einer Draisine mitfahren, die natürlich die kleinen Besucher anlockten. Der Kessel der 5-Zoll-Bahn, Dampflok, wurde mit Steinkohle befeuert, genauso wie bei den großen Vorbildern. Kinder durften mit speziellen Buntstiften einen Stadtbus bemalen, der die nächsten Wochen in Liniendienst durch Gera fahren wird. Auch im Bahnhof war so einiges los, so auf Gleis 5, wo eine große Schienenfahrzeugausstellung zu bewundern war. Angefangen von den derzeitig noch eingesetzten Verbrennungstriebwagen VT107, VT308 und VT210 bis hin zu einer historischen E-Loks von AEG aus 1936. Ebenfalls vertreten waren E-Loks aus den Jahren 1968 und 78 aus der Heningsdorfer Produktion der ehemaligen DDR. Auch eine tschechische Skoda E-Lok zog die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich, aber es ging auch ganz modern mit der E-Lok Rail Docks von 2023. Aber nun zu dem größten Highlight, natürlich aus meiner Sicht. Ich konnte Platz nehmen in einem historischen Speisewagen, der liebevoll restauriert wurde, Baujahr 1930 in der Waggon- und Maschinenbau AG Breslau, Polen. Sie wurden damals für die deutsche Mitropa AG gefertigt, insgesamt 88 Stück. Am nächsten Tag begab sich der liebe Michael nach Arnstadt, liebe Freunde, um dort das dortige Bahnbetriebswerk zu sehen und erzählt, das historische Bahnbetriebswerk Arnstadt ist heute ein Eisenbahnmuseum, welches lebendige Einblicke in die meist ehrenamtliche Arbeit vieler Eisenbahnenthusiasten und Fans der alten historischen Schienenfahrzeuge ermöglicht. Vom Arnstädter Hauptbahnhof ging es mit einem kostenlosen Shuttle, nennen wir es liebevoll Schneckenexpress, gemütlich Richtung Bahnbetriebswerk. Die Fahrt dauerte ganze 4 Minuten, was in Eisenbahnzeitrechnung etwa einer halben Ewigkeit im Dampflok-Zeitalter entspricht. Kaum angekommen, stand ich mitten im Geschehen, oder besser gesagt mitten im Frühschoppen. Zünftige Blasmusik, fröhliche Gesichter und der unverkennbare Duft von Thüringer Rostbratwürsten, der sich gegen den Geruch von Kohle und Öl überraschend souverän behauptete. Während man in Gera gemütlich an einem Ausstellungsgleis entlang spazierte und dort historische wie moderne Schienenfahrzeuge in Reih und Glied bestaunen konnte, Stichwort Schienenfahrzeug, Kaffeekränzchen oder Tanz der Rentner, ging es in Arnstadt richtig zur Sache. Hier wurde nicht einfach nur gezeigt, hier wurde gelebt, gepfiffen und gedampft, was das Kesselventil hergab. Die Dampfloks standen nicht nur rum wie Rentner am Gartenzaun, sie waren voll unter Dampf und legten nacheinander ihren großen Auftritt auf der knurrigen Drehbühne hin. Da drehte sich nicht nur die Lok, sondern auch so mancher Besucher vor Begeisterung fast im Kreis, begleitet von fachkundigen Erklärungen, die selbst Technikmuffel kurz in Eisenbahnerträume abtauchen ließen. Ob Rentner oder Kinder, alle waren fasziniert, verzaubert und absolut happy. Aber kein Wunder, ist doch die Vielzahl der verschiedenen Loks bemerkenswert. So die BR 1, 38, 41, 44, 50, 89, 91 oder 95. Alles Dampflokomotiven für den Einsatz als Schnellzug, Personenzug oder Güterzuglokomotive. Besonders interessant auch eine feuerlose Dampfspeicherlokomotive, die meistens in explosionsgefährdeten Betriebsgeländen eingesetzt wurde, beziehungsweise heute noch werden, wie zum Beispiel in Bergwerken, Munitionsfirmen oder Chemiefabriken. Nicht unerwähnt bleiben sollen die liebevoll bereitgestellten Reisezugwagen, rollende Erinnerungen auf Schienen. Und da machte ich eine Entdeckung, die mein Nostalgieherz sofort höher schlagen ließ. Ein orange-elfenbeinfarbener D-Zugwagen, frisch geputzt und in voller Pracht, stand da wie aus der Zeit gefallen. Sofort war ich zurück in meiner Kindheit, da ich ab und zu mit diesem Luxusflitzer in die Hauptstadt fuhr. Und zum Abschluss ergab sich ganz zufällig ein interessantes Gespräch mit einem älteren Herrn aus den alten Bundesländern, der sich, wie er selbst sagte, in die Bahnnostalgie der ehemaligen DDR regelrecht verliebt hat. Es ist immer wieder faszinierend, wie schnell man mit völlig fremden Menschen ins Gespräch kommt, mal über technische Details, mal über Geschichte, mal einfach übers Leben. So kamen wir auch auf die damalige Berichterstattung in den westlichen Medien zu sprechen, die häufig ein sehr einseitiges Bild der Lebensverhältnisse in der DDR zeichnete. Der Herr betonte, dass er sich schon damals bemüht habe, sich eine eigene, möglichst objektive Meinung zu bilden, doch erst nach der politischen Wende hatte er die Gelegenheit, selbst in den Osten zu reisen. Und genau dort geschah es. Die Leidenschaft für die ostdeutsche Eisenbahngeschichte packte ihn mit voller Kraft. Seitdem lässt ihn die Faszination für Technik, Atmosphäre und die besondere Eisenbahnkultur der DDR nicht mehr los. Ein schönes Beispiel dafür, wie Neugier und Offenheit Brücken schlagen können. So reist er von Eisenbahnfest zu Eisenbahnfest und wenn es der Zufall will, treffen wir uns eines Tages wieder, irgendwo im Eisenbahnwunderland. Ja, der Tag der Schiene hat wieder eindrucksvoll gezeigt, wie sehr Züge und besonders die alten Dampfrösser die Herzen der Menschen berühren, ganz gleich ob jung oder alt, von nah oder fern. Was einst als Branchentag begann, ist heute ein Fest voller Begeisterung und Nostalgie, das Menschen verbindet und Erinnerungen weckt. Die Eisenbahn ist für viele mehr als nur ein Verkehrsmittel. Sie ist ein Stück Heimat, ein Gefühl von Aufbruch, ein Stück Freiheit. Und beim Tag der Schiene wird genau das emotional so richtig spürbar. Lieber Michael Lindner, ich bedanke mich sehr für diesen tollen Bericht. Auch die Fotos sind wunderbar. Dankeschön. Inzwischen muss ich gestehen, dass ich mich auch dank der Hörerfamilie für Dampflokomotiven interessiere. Ich habe übrigens auch unseren Funktionären und der Grafikabteilung vorgeschlagen, auch Dampflokomotive als QSL-Motive in Erwägung zu ziehen. Mal sehen, ob es klappt. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Gera und bleib gesund, lieber Michael Lindner. Ich wünsche allen Freunden alles, alles Gute und Gesundheit bis zur nächsten Briefkastensendung, nächsten Donnerstag um die gleiche Zeit und auf der gleichen Frequenz mit Ihnen allen. Vergessen Sie nicht, die Briefkastensendung wird am Sonntag wiederholt. Die Sendung wurde von Ufuk Getschem moderiert. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören und Hoistschakalen.
Briefkasten.
Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Dossieranalyse.
Mit dem 11. November hat Irak auch die 6. Parlamentswahlen seit der US-Besatzung hinter sich gelassen. Während 12 Millionen Iraker ihre Stimmen für verschiedene Allianzen, politische Parteien und Kandidaten abgaben, zeigte sich, dass die Wahlbeteiligung im Vergleich zu den vorherigen Wahlen gestiegen ist. Der insgesamt reibungslos verlaufende Prozess endete damit, dass Premierminister Mohammed Shia al-Sudani mit seinem Bündnis Koalition für Wiederaufbau und Entwicklung 46 Sitze erringen konnte. Während die Beteiligung und der Abgeordnetenanteil der Sunniten zunahm, stieg infolge des Boykotts durch Muqtada as-Sadr auch die Zahl der Sitze der politischen Parteien, die mit bewaffneten Gruppen verbunden sind. Nun stehen dem Irak schwierige Koalitionsverhandlungen bevor. Sie hören eine diesbezügliche Bewertung vom außenpolitischen Analysten bei CETA, Can Acun. Am 11. November 2025 hat der Irak die 6. Parlamentswahlen der Nachkriegszeit abgehalten. In dem Land mit 44 Millionen Einwohnern gingen 12 Millionen Menschen an die Urnen. Die offizielle Wahlbeteiligung wurde mit 55% angegeben, doch da mehr als 8 Millionen Wahlberechtigte keine biometrische Registrierung vorgenommen hatten, gelten sie als außerhalb der Berechnung. Somit liegt die tatsächliche Wahlbeteiligung deutlich unter 55%. Dennoch kann gesagt werden, dass die Bereitschaft, zur Wahl zu gehen, im Vergleich zur vorherigen Abstimmung etwas gestiegen ist. Besonders unter den Sunniten ist ein Anstieg zu erkennen. Auch ich habe die Wahlen als Wahlbeobachter in Bagdad vor Ort verfolgt. Insgesamt verliefen sie weitgehend ruhig. Abgesehen von wenigen Ausnahmen gab es weder Gewalt noch chaotische Zustände. Dies ist für Irak ein erfreuliches Ergebnis. Nach Angaben der Wahlkommission kam das Bündnis von Premierminister Mohammed Shia al-Sudani, Koalition für Wiederaufbau und Entwicklung, auf 46 Sitze. Die Rechtsstaatskoalition von Nuri al-Maliki gewann 29 Sitze, der politische Arm der Asaib al-Haq, der Sadikun-Bloku, erhielt 27 Sitze. Die sunnitische Partei Takaddun unter der Führung von Mohammed al-Halbusi errang ebenfalls 27 Sitze. Die Demokratische Partei Kurdistans, KDP, kam auf 26 Sitze. Die von Hadi al-Amiri geführte schiitische Badr-Organisation erreichte 21 Mandate und das Bündnis al-Hikma von Ammar al-Hakim gewann 18 Sitze. Die Ergebnisse zeigen, dass der amtierende Premierminister in der Bevölkerung Rückhalt gefunden und sich durch gute Organisation klar als stärkste Kraft behauptet hat, die Wahlbeteiligung unter den Sunniten gestiegen ist und der Boykottaufruf von Muqtada as-Sadr vor allem anderen bewaffneten Gruppen nützte, die dadurch ihre Mandate ausbauen konnten. Nun stehen dem Irak schwierige Koalitionsverhandlungen bevor. Zwar scheint Premierminister Sudani derzeit einen Vorsprung zu haben, doch die innerirakischen Machtbalancen sowie der Einfluss wichtiger Akteure wie Türkei, Iran und die USA werden diesen Prozess zweifellos prägen. In einer Phase, in der Irak vor großen Herausforderungen steht, ist politische Stabilität von zentraler Bedeutung. Die irakische Wirtschaft, die nahezu vollständig von den Ölpreisen abhängig ist, kämpft mit erheblichen Haushaltsdefiziten, während ein beträchtlicher Teil der staatlichen Ressourcen weiterhin in Korruption versickert. Ein weiteres zentrales Problem ist die Frage, wie die zahlreichen Milizen unter dem Dach der Hashd al-Shaabi, Volksmobilisierungskräfte, entwaffnet oder aufgelöst werden können. Da regionale Konflikte und Spannungen den Irak erheblich beeinflussen, ist eine starke politische Führung in Bagdad unabdingbar, um all diese Prozesse steuern zu können. Sie hörten eine Bewertung vom außenpolitischen Analysten bei CETA, Can Acun.
Dossieranalyse. Stimme Türkiyes.
Ben çekmem bu nazı yüreğim. Pare pare, sen başıma belasın, konuşuyorlar ama hep bahane. Ben çekmem bu nazı yüreğim. Pare pare, sen başıma belasın, konuşuyorlar ama hep bahane. Her detayın hafızamda piksel piksel, her gülüşün çikolata gibi biter biter. Ben susarım, dert geçer mi karşıya bilmem. Gel çekmem bu nazı yüreğim. Pare pare, sen başıma belasın, konuşuyorlar ama hep bahane. Ben çekmem bu nazı yüreğim. Pare pare, sen başıma belasın, konuşuyorlar ama hep bahane. Her detayın hafızamda piksel piksel, her gülüşün çikolata gibi biter biter. Ben susarım, dert geçer mi karşıya bilmem. Gel yanalım, seni sevmek delilik zaten.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von THT zu Ende. Die Sendung wurde von Hakan Ören moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Gepleyer, Türkiye'nin ses radyosu.